Wie fängt man an? Der allererste Podcast. Ich freue mich riesig auf das Projekt. Ich habe ja schon x Folgen aufgenommen, aber ich habe gedacht, zum Einstieg nehme ich jetzt wieder so ein eine Anmoderation auf, und ich mich vielleicht auch selber vorstelle. «Können wir reden?» heisst jetzt also mein Podcast. Und ich freue mich unwahrscheinlich darauf, um mit ganzen Haufen Menschen zu reden aus der Comedy- und Show-Szene, die mich inspirieren, die ich interessant finde, wo ich auch einfach gerne Zeit mit ihnen verbringe. Und jetzt gehen wir rein in die erste Folge. Vielleicht ganz noch kurz zu mir. Mein Name ist Matthias Hauser, 38. Ich bin Comedian, Eventmoderator, Eventorganisator mit dem Raiffeisen Comedy Dienstag in Schaffhausen zum Beispiel. Und ich bin aber hauptberuflich 80% im Angestellt. Ich mache Fernsehsendung, bin Redakteur und Produzent beim Fenster zum Sonntagtag, wo im Schweizer Fernsehen auf SRF 1 etc. ausgestrahlt wird. Und ja, falls ihr etwas wissen über mich, über meine Shows, wenn ich wo auftrete, dann geht auf matthiashauser.net. Ich würde an dieser Stelle schon mal sagen, am 10. September gibt es dann «Können wir reden?» als Bühnenprogramm, nicht als Live-Podcast, sondern wirklich als interaktives, neues Comedy-Programm von mir in der Haberhausbühne in Schaffhausen. Ich freue mich schon sehr drauf. Tickets gibt es schon. Und wenn du der Erste sein oder die Erste, die sich eins krallt, dann go for it. Jetzt auf matthiashauser.net. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die erste Podcast-Folge. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von meinem Podcast «Können wir reden?». Mein allererster Gast ist der Gregor Stecheli.
Gehörst du, es klatscht?
Sehr schön. Applaus habe ich sehr gern.
Bombastisches Intro. Sali, mega schön, dass du da bist.
Sehr gern.
Jetzt Leute natürlich keine Ahnung, wer zum Geier ist der Gregor Stecheli. Und habe ich es richtig ausgesprochen, gell?
Sehr noch, sag es nochmal.
Stecheli.
Fast Stecheli, würde ich sagen.
Stecheli.
Aber man kann, ja, es gibt 100'000 Varianten.
Weil ich kenne eben jemanden, der Stähli heisst, wo sich so schreibt, wie Variante. Du quasi dich schreibst. Und dann habe ich das, glaube ich, mal gesagt und dann hast du gesagt, nein, Stecheli.
Schreibt sich wie ich.
Ja.
Also mit dem extra
Stähli.
E drin.
Stähli.
Ja, oft ist aber das E weg. Und das ist also ein Ding, machen wir gerade eine kleine Namensforschung. Also man hört ja mit dem Dialekt, ich bin aus der Region Basel.
Du, aber niemand ist perfekt.
Stähli ist und Stählin ist dort viel häufiger. Ja. Weil Stecheli, also so wie es bei mir geschrieben wird, kommt tatsächlich aus dem Thurgau ursprünglich. Also so ein ganz kleines bisschen Ostschweizer.
Ja, eben, die Person, die ich meine, die kommt
Herz sogar aus dem Herz habe ich schon auch, ja.
Okay, gut. Also Stecheli, sehr gut.
Genau.
Und du bist ja mehrfach ausgezeichneter, preisgekrönter Slam-Poet, kann man sagen. Ich glaube, wie viel Mal bist du Schweizer Meister geworden?
Kein einziges Mal.
Kein einziges Mal?
Kein einziges Mal.
Wirklich?
Nein, leider nicht. Aber ganz viel, ganz fast. Es ist so.
Habe ich jetzt da in der Wunde rumgestochen?
Nein,
ich
gar nicht.
Ich bin sicher gewesen, ohne
nicht.
Dass ich es natürlich recherchiert habe.
Ich glaube, ich habe. Also, doch, ich bin im Team. Es gibt Einzelwettbewerb und es gibt einen Teamwettbewerb. Ich bin im Team, bin ich letztes Jahr Schweizer Meister geworden. Im Einzelnen tatsächlich noch nie, aber schon ganz oft, also eigentlich sehr oft im Finale. Es ist mega selbst überzeugt, zum sagen, es ist ein Leonardo DiCaprio Effekt, aber noch vor dem Oscar. Tatsächlich nie gelangt.
Du bist aber einer der besten Slam-Poeten.
Ich bin einfach einer, der immer da ist. Und das langt dann irgendwann auch zum Vorne mit dabei sein, wenn man einfach nie aufhört. Ich habe einfach das schon sehr, sehr lange gemacht. Und irgendwann gewünscht dort und zahl mal etwas. So. Also es ist ja sowieso, für die, die es nicht kennen, ein Wettbewerbsformat in jedem Fall. Also wenn das irgendwie auch in irgendeiner Bar an einem Donnerstagabend stattfindet, ist das dann ein Wettbewerb. Das heisst, man hat schneller auch mal etwas gewonnen, weil es halt immer wieder etwas zu gewinnen gibt. Aber der Schweizer Meistertitel tatsächlich noch nie, nein.
Genau, und wir sind ja da quasi in Schaffhausen, schon fast in der Geburtsstadt vom schweizerischen Poetry Slam. Bist du in dieser Zeit auch schon dabei gewesen, mit Gabriel Vetter etc.?
Ich bin in dieser Zeit auch dabei gewesen, genau. Also ich habe einen Ticket nach Gabriel, Gabriel ist schon ein bisschen länger dabei, aber kurz nach dem Renato angefangen, nach dem Kilian Ziegler angefangen, gleichzeitig wie eine Lisa Christ angefangen. Vorher Hazel Brugger angefangen. Also,
oha,
es ist so zum Einordnen.
Und fast die gleiche Karriere.
Fast die gleiche, einfach um 15 Jahre verzögert. Es kommt
noch. Ja, stimmt.
Nein, mal schauen. Genau. Aber es ist schon tatsächlich, ich habe das letzte aus irgendeinem Grund. Ah, genau, also so. Können wir vielleicht noch darauf zurück. Ich habe ja mit dem Solo-Programm gestartet letzten Mai. Mhm. Und dann auch gemerkt, dass das Mai, also Mai 25 ist mein 16-Jahr-Jubiläum gewesen. Also jetzt bin ich bald 17 Jahre schon Poetry Slam machen. Weil dagegen ist dann wie so gesehen, ich hatte an meiner eigenen Premiere, hat meine Bühnenalter dafür Bier trinken. So. Also das ist wirklich... so habe ich es mir können
merken. Also das heisst, du hast mit 5 Jahren angefangen?
Mit 5 habe ich angefangen. Ich habe mit 18 angefangen.
Okay.
Ja. Gimme.
Ja, sehr cool. Jetzt, was bist du eigentlich für eine? Ich habe mir so überlegt, wenn du jemanden kennenlernst an einer Party oder keine Ahnung, wo du Leute kennenlernst, aber und dich fragt jemand, hey, was machst du eigentlich du? Was sagst du denn? Oder lügst du, um nicht zu sagen, was du wirklich machst?
Es kommt jetzt darauf an, weil bis vor einem Jahr habe ich ja wirklich noch Vollzeit in Anführungszeichen einen richtigen Job gemacht, was man an dieser Party dann eben würde sagen. Und dann habe ich meistens das zuerst genannt, weil das braucht weniger Erklärung. Das ist irgendwie etwas im Büro gewesen. Ja. Da kommen, das ist eigentlich so spannend, dass dann viele Folgefragen kommen.
Da kommt einfach nichts
mehr. Ah, cool, schön. Wo? Ah, dort, okay. Ja. Bin ich auch schon mal einkaufen. Oder was auch immer, weißt du?
Ja, ja.
Aber mittlerweile bedarf es halt schon mehr Erklärung, wenn du im Gegenüber und dir selber beibringen, dass die Selbstständigkeit oder das Künstler-Dasein tatsächlich ein Job ist, musst du es wie auch gut verkaufen. Und da bin ich wirklich selber am, ich glaube, das machen wir selber noch nicht ganz. Darum ist es immer schwierig, das zu erklären. Ja.
Ja, also du musst dir wirklich selber wie auch teilweise immer wieder sagen,
ja,
dass das wirklich ein Job ist.
Auf jeden Fall. Und also da bin ich mir auch drin am Finden, dass das wirklich ein Job ist und dass das auch ein Job ist, wo die Miete kann zahlen. Ab dann ist es für mich halt auch ein Job, oder? Das ist alles noch so der Aufbau, wo am stattfinden ist. Aber wenn ich das jetzt, was ich mache, oder wenn jemand genau fragt, was ich im Künstler sein mache, dann sage ich meistens vielleicht sogar zuerst eher Comedy, auch wenn ich halt mit Poetry Slam angefangen habe. Und die Frage ist auch immer, was man unter Comedy versteht. Da streitet man sich auch gerne mal mit den Hardliner Stand-Up-Comedians, weil die finden halt nur Stand-Up ist Comedy.
Yeah.
Und für ich benutze das mehr als Schirmbegriff. Ich habe immer schon, also ich habe auf der Poetry Slam-Bühne schon Comedy gemacht, schon vor 16 Jahren lustige Texte gemacht. Ich habe das Gefühl, das ist
so wie der Überbegriff. Nein.
Genau, ich würde sagen, es ist der Überbegriff. Es gibt bei Poetry Slam, das ist eben noch das Ding, das ist wie so, ich glaube, es ist wie eine Schnittmenge, oder? Und Poetry Slam ist so der eine Kreis. Und die Hälfte von dem Kreis ist keine Comedy, weil das ist dann Lyrik oder das sind dann ernste Texte oder das sind politische lustige Texte, aber es gibt politische ernste Texte. Und ich habe immer dort schon Comedy gemacht, ich habe schon humoristische Texte gemacht, ich habe immer schon Pointen geschrieben, aber halt im Slam-Format, was manchmal ein bisschen mehr Storytelling ist oder eine längere Geschichte ist, als viele kürzere Anekdoten beim Stand-Up. Und darum habe ich auch erst vor viel weniger Jahren als jetzt Slam angefangen mit Stand-Up machen. Sag aber Comedy einfach, weil es einfacher ist. Die meisten verstehen etwas darunter. Und Poetry Slam ist jetzt schon viel populärer geworden als jetzt vor 16 Jahren. Man kennt es ein bisschen durch YouTube, man kennt es, wenn man durch, weiß nicht, ob man durch Hazel kennt oder dort einfach schon mitbekommen hat, dass sie das vorher gemacht hat oder ob man dort direkt auf Stand-Up schließt. Aber trotzdem ist es einfacher, als wenn Poetry Slam erklärt, es ist einfach Comedy. Das ist schon primär das.
Also du sagst den Leuten, du bist Comedian, du trittst auf und verdienst so dein Geld.
Mhm. Aber ich sage das dann immer, eben, weil ich selber noch nicht so überzeugt bin, sage ich es immer so beschämt. Weißt du, so, ich bin Comedian. Ich habe die Angewohnheit, wenn ich nervös bin oder etwas unangenehm ist oder ich mir nicht sicher bin, etwas, rede ich einfach undeutlich, als würde das irgendwie etwas lösen, weißt du? Yeah. Also wäre, wenn das Gegenüber das nicht richtig versteht, was das Problem ja gelöst.
Aber ist es ja nicht. Kommen dann nicht noch mehr Fragen, weil sie es verstehen sie dann vielleicht
nicht. Eben, leider.
Fragen also, zuerst recht
noch. Es ist keine wasserfeste Methode, auf keinen Fall. Nein, und wenn Poetry Slam fällt als Begriff, dann muss es ab und zu vielleicht noch ein bisschen erklären. Oder es kommt eben oft dann die Frage, was ist der Unterschied zu Comedy oder zu Stand-Up? Dann erklärst du das einfach noch kurz. Ein bisschen, wie ich das vorher gesagt habe, was noch andere Texte könnten sein.
Und du bist ja, glaube ich, mehr oder weniger in Selbstständigkeit wie so ein bisschen gezwungen worden, oder?
Absolut richtig, ja.
Out of Office heisst ja auch dein Programm daraus raus. Willst du erzählen, was ein bisschen die Hintergründe waren? Ich grätsche da ganz kurz rein. Der Gregor Steheli ist nämlich mit seinem Soloprogramm Out of Office am 5. Mai auch in Schaffhausen. Er spielt das in der Haberhausbühne so ein bisschen als Raiffeisen Comedy-Zistig Spezialshow. Darum findet ihr Tickets auch auf comedy-zistig.ch oder auf Eventfrage, wenn ihr seinen Namen googelt. Kommt gerne schauen, den Gregor Steheli am 5.5. in der Haberhausbühne Schaffhausen.
Sehr gerne. Das ist, glaube ich, sehr gut. Indikator oder sehr guter Hinweis auf meine Persönlichkeit, wie das Ganze zustande gekommen ist. Weil ich dort durch und das ist so ein bisschen ein Punkt, wenn ich bin seit 16 Jahren auf der Bühne im Poetry Slam, aber ich sage mal sehr laienhaft auf der Bühne, vor allem beim Slam, damals gesehen, also das ist dort noch weit weg vom Beruf gewesen und trotzdem ist jetzt mein erstes Solo-Programm und es fühlt sich immer komisch an, schon so viel länger auf der Bühne sein als bestimmte andere, aber jetzt mit mir, aber trotzdem ein Newcomer sein im Solo. Und ich bin ein Newcomer, das merke ich auch, das merke ich im Umgang mit Locations, im Umgang mit Leuten, mich kennt niemand, darum bist du ein Newcomer, weil in einem Slam-Kontext bist du selten als Persönlichkeit bekannt, weil an einem, die Leute gehen nicht eine Person schauen, die gehen einen Slam schauen und dann treten ein paar Leute auf, den Namen merken sie sich noch für die Abstimmung und dann haben sie ihn wieder vergessen. Und darum habe ich mir nie gross können Namen machen und fange jetzt trotzdem irgendwo durch ein Neuer, aber irgendwo durch ich spiele ich trotzdem nicht neu. Das ist so ein bisschen komisch. So. Ja. Und weit ausgeholt. Was ich wollte sagen ist...
Sehr weit ausgeholt. Danke vielmals für den Einschub.
So, was ich wollte sagen ist, trotzdem, ich so lange dabei bin, bin ich nie mutig genug gewesen, zu sagen, oh, jetzt probiere ich es mal voll. Jetzt war der Moment. Weil ich habe angefangen, Poetry Slam machen vor dem Studium, eigentlich in meinem letzten Gymnasium. Und während dem Studium viel gemacht, sehr viel können machen, auch Workshops können geben, weil ich einfach flexibel bist, weil ich etwas irgendwas mit Medien studiert hat, dann bist du flexibel gewesen, zum Sachen machen. Oder zum in Deutschland auftreten, was auch immer.
Yeah.
Und dann habe ich nachher gefunden, ja, aber jetzt muss ich zuerst ja noch in dem Beruf arbeiten, wo ich jetzt studiert habe, weil sonst hätte sich das ja nicht gelohnt. Dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich halt Vollzeit geschafft. Und dann ist nie die Zeit oder der Raum umgesehen, um mehr daraus zu machen.
Mhm.
Und das Gefühl, ich habe immer so, und habe dann links und rechts gesehen, wie Kolleginnen und Kollegen, die gleichzeitig angefangen haben, nach mir angefangen haben oder ein bisschen vor mir angefangen haben, Solo-Karriere starten, mal mehr und mal weniger erfolgreich, mal ein krasses Beispiel ist Hazel, wo ich wirklich viel mit ihr früher auftreten bin, wo wir zusammen lesen bin ich kann und so weiter. Oder andere Beispiele, wo einfach so sich mehr durchkämpfen jetzt immer noch oder was auch immer. Aber ich hatte den Mut nie gehabt. So. Und wie du schön angetönt hast, dass die Entscheidung ist mir wie abgenommen worden ein bisschen. Weil Out of Office, genau. Ich bin Teil geworden von einer von diesen Massenkündigungen von einem grossen Schweizer Detailunternehmen, wo rigoros weiterhin Tochterfirmen dazu macht.
Ist
wir,
krass, ja.
Wie wir gerade letzte, glaube ich, in den Medien gelesen haben. Also, das ist rechtlich überhaupt kein Thema. Aber ich bin bei einem von der Töchter von der Migros gewesen, wo zugegangen ist. Eine von der ersten oder von der früheren, die zugegangen ist. Letztes Jahr. Beziehungsweise eigentlich schon fast vorletztes Jahr oder gegen Ende vorletztes Jahr. Und darum ist letztes Jahr eigentlich so das erste Jahr dann so in die Selbstständigkeit rein gewesen. Und schon auch dann, also ich hätte dann wieder einen weiteren Job suchen und wieder Vollzeit arbeiten.
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Hast und du das dann nie überlegt?
Doch, ist schon die Überlegung gewesen. Ist nach wie vor auch ein bisschen eine Überlegung, wenn es darum geht, okay, wo kommt jetzt wirklich auch das Geld für die Miete her? Aber im ersten Moment, und da bin ich natürlich auch in einer bisschen privilegierten Situation gewesen, habe jetzt einfach mal, keine Ahnung, nach Studium mal 10 Jahre geschafft und eine ganz andere finanzielle Situation gehabt als vor dem Studium, zum sagen, okay, jetzt probiere ich mal etwas. Also dadurch ist meine Fähigkeit vielleicht ein bisschen bremster gewesen als vorher oder der Mut vielleicht ein bisschen höher als vorher, weil ich ein bisschen mehr Polster hatte. Und mir das eigentlich selber auch können leisten beziehungsweise selber geleistet haben, das Risiko einzugehen oder Minus zu machen oder was auch immer.
Yeah.
Und darum habe ich es dann einfach mal probiert und darum das letzte Jahr, so bis das Anfang Probierjahr gesehen.
Und wie ist es so?
Ich bin immer noch am Probieren. es ist speziell. Du hast ja auch 9 to 5.
Ja, voll, ich bin 80% angestellt. Ja.
Ja, und ich weiß nicht, das Kunstziel. Das Problem ist beim radikalen Wechsel von 9 to 5 auf Selbstständigkeit ist, wow, wie schnell man kann die Struktur verlieren. Jesus Gott. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen ich habe immer das Gefühl, ich habe eine Disziplin oder ich habe das Gefühl, ich habe eine Struktur, weil im Gegensatz zu all diesen Studieslammern oder Studiecomedians, weißt du, habe ich mal richtig geschafft und weiss, also, hey, das geht ein, zwei Wochen, einen Monat, was auch immer und du bist wieder voll lost und mein Tagesrhythmus ist richtig im Eimer. Und
du musst dich voll gut selber können strukturieren.
Ja, auch. Und turns out, das kann ich gar nicht. Wenn das, wenn das kein Arbeitgeber vorgeht, kann ich das gar nicht.
Okay.
Da bin ich auch sehr am Lernen. Wie gestalte ich meinen Tag? Ja. Wie akquiriere ich mir meine Aufträge? Wie hole ich mir etwas zu tun, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin einigermaßen kreativ, aber meistens, wenn ich Aufgabe hatte und jetzt musst du die Aufgabe halt geben. Das ist nochmal eine Stufe mehr.
Und regt sich manchmal auch auf, dass ja du würdest eigentlich Künstler sein, oder? Du würdest auftreten, du würdest vielleicht Texte schreiben, Sachen eben kreativ arbeiten, aber das meiste ist ja dann gleich eben akquirieren oder Marketing machen, Tickets verkaufen, irgendwie.
Es ist schon...
Das Eigentliche, was man will, ist ja nur ein Bruchteil. Regt dich das manchmal auch ein bisschen auf?
Das regt mich auf jeden Fall auf. Aber ich mache in meinem Kopf immer so eine Gedankenspiel oder so eine Heuristik oder so eine Hilfe. Zum immer, wenn so etwas kommt, wo eben nicht so Spass macht, weil es nicht so auftreten ist, sondern es drumherum, dann sage ich immer, immerhin nicht. Und dann denke ich an die mühsame Zeit im Büro, oder im Vollzeitbüro zurück und denke, hey, wenn ich jetzt halt ein bisschen muss E-Mails machen oder irgendeine kurze Excel-Tabelle mit der Ausgabe oder Einnahme aufschreiben, dann ist das wirklich nicht so schlimm wie andere Sachen, wo man halt nicht mehr Spass gemacht haben vorher.
Und aber kannst du dann auch im Umkehrschluss, zum Beispiel, wenn du auf der Bühne bist, es gibt irgendeinen Applaus oder Schlussapplaus zum Beispiel, dann wie das geniessen und sagen, doch, ich habe mir das verdient, auch durch die unzähligen Stunden, wo du einfach im Office quasi gewesen bist?
Kann ich, aber kann es noch mehr. Ich bin am Lernen, das mehr zu schätzen, auf jeden Fall. Es ist ein wahnsinniges Hoch, das man hat in so einem Moment. Ich habe es gerade beim Solo noch mehr gemerkt. Also es ist, bei den Slam-Auftritten ist es nicht schon cool, wenn einem Leute zujubeln. Und das muss ich auch sagen, Slam-Publikum, also Comedy auch, beim Slam-Publikum, das ist... Klar, man macht oft Witze, weil vor allem bei den Stand-Up-Leuten wird Slam meistens also ein bisschen belächelt als, ja, halt so, keine Ahnung.
Sie
so.
Brauchen noch einen Zettel zum Ablesen.
Ja, und sie sind nicht so lustig. Es ist nicht immer so lustig, aber es ist ja nicht immer der Anspruch zum Lustig.
Absolut.
Es ist ein bisschen wie eine andere Disziplin. Aber auch, das ist so ein bisschen, und halt die Woke-Themen und weißt du, und dass es halt so ein bisschen, keine Ahnung, also ein bisschen die Hüpfburg ist vom
so ein bisschen die Welt verbessern.
Und nicht so geil from the streets with Stand-Up, wo du so krasse Sachen sagst. Und was nicht immer muss stimmen. Und ich habe so das Gefühl, jetzt habe ich voll den Fall
verloren. Ich weiß gar nicht, was du willst sagen gerade.
Ich weiß auch gar nicht, was ich will sagen. jetzt habe ich mich voll verloren. Irgendwas mit Stand-Up und Slam. Egal.
Was ja, also eigentlich sind wir mal noch dabei gewesen, ob man es auch ein bisschen geniessen kann, so der Applaus.
Jetzt habe ich es wieder. Genau. Und jetzt habe ich meinen Faden wieder gefunden, sorry. genau. Und beim Slam, wenn du einfach ein Teil bist vom Obig, ein Teil von 8 Leuten, die auftreten oder sonst, ist es so cool, da Applaus zu kriegen. Aber ich habe gemerkt, beim Solo oder wenn die Leute halt, wenn die Leute ein Ticket gekauft haben und sie haben den gehört und noch hat eineinhalb Stunden den gehört und dann gibt es Applaus, dann nimmst du das noch mehr auf, weil das ist ja ganz noch mehr dein Applaus.
Voll. Oder?
Und das lerne ich jetzt immer noch zu schätzen. Bei der Premiere hat es mich extrem überwältigt, weil es viel ist.
Gell, ich habe auch gefunden, dass ich so einen krassen Meilenstein so das erste Mal Solo mache. Mhm. Und ich habe ja im Gegensatz zu dir das einigermaßen früh gemacht. Ich würde sagen, vielleicht so 2 Jahre, nachdem ich meinen ersten Auftritt hatte, habe ich gefunden, komm jetzt... auch wenn es nur ein Termin ist, ich habe das schon immer wollen, irgendwie einfach einen Abend lang das Zeug machen und dass die Leute für dich quasi kommen und so. Und ich habe das Gefühl, das hat nachher so viel verändert, auch im Sinn von zum Beispiel Thema Nervosität dann nachher für kleinere Auftritte und so, das ist irgendwie viel weniger geworden. Oder auch dann gleich vielleicht zu wissen, hey, auch wenn jetzt vielleicht nicht alles super lustig immer war oder knallt hat, wie man sich das vorstellen würde dann für später, du kannst die Leute irgendwie gewinnen und unterhalten. Ja. Es gibt wie gleich ein bisschen Selbstvertrauen mit auf dem Weg? Oder wie war das bei dir gewesen? Hat sich bei dir nochmal etwas verändert, so ein bisschen mit dem Solo?
Absolut. Also ich habe ja Premiere im Mai gehabt, dann ist aber schon die Sommerpause gekommen. Habe ich aber bewusst so gemacht, weil ich hatte einfach auch mal in der Welt
raus
haben. Und habe dann wie so, wenn man in Anführungszeichen Tour, die paar Termine, die ich habe, so ab September dann angefangen. Also kurze Pause und dann ab September hat es dann so richtig angefangen, in Anführungszeichen. Und da merke ich schon einen extremen Unterschied. auch in der, sagen wir, in der Genießbarkeit oder in, wenn ich es erleben kann. Es ist, die Premiere ist viel sehr emotional gewesen natürlich, weil es ist eben so, du hast ganz lange auf den einen Tag angeschafft. Aber auf der anderen Seite, ich habe Premiere im Millers in Zürich dafür machen und habe dann nochmal einen Termin gekriegt im Millers im Dezember. Und darum ist das für mich ein guter Vergleich, weil es ist der gleiche Ort. Und da habe ich jetzt im Dezember, wenn ich den Auftritt im Dezember vergleiche mit dem vom letzten Mai, Welten, einfach weil dazwischen habe ich vielleicht eine Handvoll mal schon gespielt gehabt und eine ganz andere Routine drin, oder einfach eine Routine drin gekriegt. Und im Mai ist es mir noch ein Teleprompter vom geistigen Auge. Ich bin so fokussiert gewesen, dass ich nicht um den Text gehe, dass ich keine Lockerheit drin habe. Irgendwie. Und jetzt kann ich es halt viel mehr genießen, weil ich das Gefühl habe, es sitzt, es macht mehr Spass. Jetzt bin ich selber auch im Raum und nicht nur am Vortragen, sondern jetzt bin ich mit dabei. Und das ist schon nochmal
krass. Es ist mir im Fall auch so gegangen, dass ich auch irgendwie wie die ganze Zeit ein bisschen angespannt gewesen bin bei der Premiere. Und es geht ja mich so viel gleichzeitig ab, weißt du, im Hirn. Also du bist irgendwie den Text am Überlegen, du, habe ich jetzt alles gesagt, was ich dann brauche für nachher? Was kommt jetzt denn gerade als nächstes? Dann siehst du noch irgendeine Reaktion und überlegst dir, ist jetzt das gut, ist jetzt das nicht gut? Geht es dir auch so?
Absolut.
Es geht so krass viel ab im Hirn. Und manchmal denkst du dann auch, okay, gut, das ist jetzt ein Lacher gewesen, jetzt muss ich aber schauen, dass ich dranbleibe und so. Und irgendwie, eben, ich has fast nicht können geniessen, irgendwie, die Premiere. Ich war immer ein bisschen unter Spannung.
Es ist mir ähnlich gegangen. Vor allem die erste Hälfte war bei mir richtig schlimm so gewesen. Da hat es eine technische Dinge, also das Problem. Mikrofon hat ein, zweimal irgendwie so wirklich geklopft, weil ich bin gleichzeitig also filmen lassen, damit ich es einfach mal auf Band habe, dass ich es auch einreichen kann bei gewissen Sachen. Und dann habe ich aber ein Ansteckmikrofon noch für den Film zusätzlich und das hat dann mit dem Handmikrofon zusammen ein Problem gegeben, offenbar, obwohl ich den Techniker vorher wirklich noch gefragt habe. Sie haben dann auf der Frequenz ist aber gleich gesehen und hat es irgendein Problem gegeben. Ja. Dann hat man dann ein neues Mikrofon gebracht und dann ist es gegangen. Also gerade dort schon müssen die Souveränität auch lernen, die du aber musst haben, weil es kann immer etwas passieren. Und darum in der ersten Hälfte bin ich sehr angespannt gewesen. Und wo ich dann aber quasi in der Pause gemerkt oder in die Pause rein gemerkt habe, jetzt die Leute sind da, die Leute haben Spass, die Leute lachen, bin ich in der zweiten natürlich viel freudiger wieder raus und bin mehr dabei gewesen in der zweiten Hälfte. Aber schon sehr angespannt. Und,
weil meistens und super, bist du ja, wenn es am Anfang der erste Joke hast, wo landet und so, bist du ja dann wie so ein bisschen entspannt.
Genau. Oder?
Aber ja.
Wenn du weißt, es funktioniert, bist du entspannt. Aber ich habe jetzt mal eine Handvoll auf 3K und es sind alle relativ gut gegangen. Cool. Aber ein paar sind natürlich einfach von Anfang an krass abgegangen und ein paar sind halt ein bisschen langsam gekommen. Und bei denen, die langsam gekommen sind, gerade wenn du vorher noch zwei Wochen vor der Auftritt hast, wo es am Anfang an gegangen ist, wirst du wieder unsicher oder nervöser, weil die ersten paar Jokes nicht so landen oder weil es einfach ein bisschen verhaltener ist und du denkst dir, sind wir jetzt heute so oder so, wird es jetzt einfach sehr verhalten oder können wir sie noch? Ja. Und wenn sie dann kommen, ist aber der Erleichterung da und so. Und ich glaube, das ist auch noch etwas, was ich am Lernen bin, dass ich mich nicht verunsichern lasse, von wenn es mal ein bisschen anders ist. Mhm. Also weißt, ich habe jetzt genug Beispiele von Übungen, wo es gut funktioniert hat.
Ja.
Und eigentlich das Gesunde, mental Gesunde war ja zu sagen, okay, du hast jetzt genug Beispiele gehabt, wo du gezeigt hast, das Material ist gut, die Leute haben es gern, vielleicht brauchen sie manchmal ein bisschen länger zum Kommen. Aber der innere Kritiker, da langt ein schlechter Auftritt oder die ersten schlechten 15 Minuten, wo du denkst, vielleicht ist es einfach doch nicht dein Ding. Vielleicht lässt du jetzt alles wieder sein. Vielleicht hast du alles für nichts gesehen. Du kannst es gar nicht.
Also, dass du wirklich komplett alles im Fall stellst.
Ja, aber das hat sehr viel auch mit mentalem und Mindset und sonst wie zu tun. Und ich bin oft oder in den letzten Jahren vielleicht auch durch die Unzufriedenheit beim Arbeiten, kann man jetzt ganz viel in die Küche psychologisieren. Aber eine innere Unzufriedenheit habe ich sehr lange, sehr fest mit mir umgedreht. Und die wirkt immer noch ein bisschen nach. Also ich bin sehr zynisch gesehen, ich bin sehr negativ gesehen und ich denke oft auch sehr schnell eher ans Negative. Und das bin ich sehr fest am Abtrainieren, weil das eben nicht gut tut, wenn schlechte 5 Minuten hast, dir sofort sagen, ich schmeiße alles an und sonst wie. Das schadet
aber dir. Aber wie kann man sich das abtrainieren?
Routine. Unter anderem. Also einerseits schon, kann ich ein Mantra oder sich das zumindest selber immer wieder ein bisschen reflektieren und sagen, jetzt, das ist ein guter Auftritt, denke an die guten Auftritte. Das ist das eine. Und das andere ist einfach die Routine. Je öfter du etwas machst, desto weniger zweifelst du am Einzelnen, wo mal nicht so gut ist. Mhm. Und ich habe mit vielen tolle Leute auch schon auftreten. Ich habe mit dem zum Beispiel der Joel von Mutzenbecher hat mich auch schon in seinen Podcast eingeladen, als ich angefangen habe. Und hat auch mich lassen Opener sein bei ein, zwei von seinen Solo-Auftritten, was einem ja, finde ich, mega cool, die Opener-Kultur generell.
Ja,
wo einem so ein bisschen Chance gibt, vor einem Publikum zu kommen, das einem halt nicht kennt hat vorher. Vielleicht sogar in einer Location, wo du später auch noch spielst.
Mhm.
Und mit dem habe ich viel über das Thema auch schon geredet und er hat eine sehr gesunde Art und Weise, mit dem umzugehen und im Austausch mit anderen Künstlern, das hilft auch, wo halt, wenn du merkst, irgendein Name, egal wie groß die Person ist, egal wie berühmt die Person ist, jede Person hat schon mal schlechte Auftritte gehabt oder hat sogar häufiger schlechte Auftritte, als man denkt.
Ja, ja.
Und wenn du merkst, wie mega normal das ist, dann wirst du auch entspannter, wenn dir das passiert.
Ja. Bei mir hat es ja ab und zu so einen Moment gegeben, weißt du, nach Open Mics, bist du an der Langstrasse und so, gehst du da für deine 6 Minuten und es kommt einfach so keine Reaktion, weil die Leute so krass nicht können relaten mit dem Zeug, das du halt hast, oder? Und ich habe das Gefühl gehabt, es braucht irgendwie eine Person oder so, die sagt, hey, bleib dran. Weißt du so? Das hat jetzt in meinem Fall mega viel ausgemacht, dass auch nach schlechten Auftritten, je nachdem jemand gesagt hat, hey, ich lade dich dort und dort an dir Show ein oder so, oder ich sehe irgendwie das Potenzial in dir.
Ja.
Weil ich bin auch schon oft quasi mit Tränen in den Augen heimgefahren und habe gefunden, hey, ich glaube, ich lasse es wirklich sein.
Ja.
Und ja,
das ist heftig.
Bei dir auch zum Teil so Moment gegeben, wo du dann wie aber auch jemanden hast, der dir gesagt hat, hey, da hat es jetzt vielleicht nicht funktioniert, aber ich glaube irgendwie.
Ja, hat es auf jeden Fall. Hat es immer noch. Gut, jetzt auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich habe das einmal schon durchlebt gehabt, zu dieser Slam-Zeit, wo ich dort angefangen habe.
Mhm.
Schon dort hat es die Momente gegeben, oder? Und auch die Leute gegeben, die gesagt haben, ja, nein, mach doch trotzdem weiter und so.
Mhm.
Und jetzt ist halt jetzt anders gewesen, als ich mit Stand-Up und so angefangen habe und mir das dann passiert ist, amig. Dann habe ich aber auch selber immer noch so ein bisschen, dann bin ich im Slam, sagen wir schon, also etabliert in Anführungszeichen, ich bin einfach dort schon. Ich bin immer noch viel am Auftreten.
Ja,
wir kennen die Veranstalter sehr gut und dort habe ich kein Problem, zum irgendwie nicht mehr an einer Mixed Show sein und so.
Mhm.
Und dann habe ich wieder das im Hinterkopf gehabt, das ist mein doppelter Boden. Oder? Also wenn das jetzt hier nicht ankommt, kann ich immer noch Slam machen. So. Also so, dann bin ich ein bisschen entspannter gewesen. Aber natürlich habe ich auch, immer wenn ich etwas Neues anfange, will ich halt in dem gut sein und wird dort gut ankommen. Da habe ich auch bei Stand-Up coole Leute um mich herum gehabt, die auch mal gesagt haben, hey, das ist mir schon nicht gut gelaufen. Aber es ist eine mega gute Idee, die du hast. Vielleicht hast du es ein bisschen zu kompliziert formuliert. Oder am Anfang hat mir oft, zum Beispiel mit Fabio Landert bin ich echt viel auftreten, als ich angefangen habe.
Okay.
Das erste Stand-Up-Sachen machen ist das Jahr gewesen, wo er den Preis gewonnen hat.
Ja.
Darum sind wir dort recht viel an Open Mics zusammen gewesen und er hat zu Recht lustigerweise auch immer gesagt, hey, ist schon mega, also ist schon lustig die Sache, die du machst, aber es tönt so slammig, es ist noch so Poetry Slam drin und das stimmt, das habe ich halt einfach so drin gehabt, zu verkopft, vielleicht das Zeug formulieren, zu skriptet, zu wenig frei, zu wenig locker, zu wenig anekdotisch. Und nach wie vor, amig, aber da finde ich meinen Weg irgendwie.
Ich hatte ja meinen allerersten Auftritt gehabt, am Tag, nachdem dass er den Swiss Comedy Award gewonnen hat.
Ja.
Und er hat quasi moderiert in der Long Street.
Ja.
Und hat immer noch das gleiche Hemd gehabt vom Vorabend.
Okay.
und hat quasi meinen allerersten Auftritt sozusagen angesagt. Ja.
Oh, wow.
Ja, voll.
So ergibt sich das.
Und auch dann natürlich seine Worte, die dann einigermaßen ermutigend waren, ja, zum Weitermachen, das war schon auch cool gewesen. Darum würde ich das auch nicht so schnell wieder vergessen. Ja.
Ah, schön. Ja, aber das braucht es eben auch. He?
Ja. Hast du das manchmal auch im Alltag, eben, du hast vorhin gesagt, manchmal wirst du am liebsten alles anschmeißen und so. Du hast dann gesagt, dass du so bei deiner Bühnentätigkeit so ein bisschen wie Strategien auch entwickelt hast, wie ist es im Alltag, weißt du, oder sonst im Leben sozusagen?
Meinst du jetzt auch einfach im Privaten oder im Job vorher? Oder
Nein, schon so im Privaten, würde ich sagen.
Ja, gut, anschmeißen ist halt ein bisschen etwas anderes. Aber dort hast du natürlich Umfeld. Also, hast du natürlich eine Beziehung oder eine Familie, wo hinter einem steht oder wo das sagt. Es ist, dadurch ist es aber auch schwieriger, das dann zu abstrahieren. Mhm. Was ich würde sagen, wenn Beispiel davon nochmal der Fabio, wo auch ein sehr kritischer ist, was Comedy betrifft, sehr gutermaßen, weil ich es aber gut finde, wenn man freundlich, aber ehrlich zueinander kann sein, auch wenn man etwas nicht gut Absolut. Findet unter Künstler, was ich eben auch ein bisschen mühsam finde, ist halt das Heuchlerische, wenn halt immer, hey, mega cool gewesen, aber das sagt man dann so peinlich berührt, genau. wenn man es eben nicht so cool gefunden genau. hat oder so.
Genau.
Wenn jemand einem das nicht beleidigt und nicht arrogant, sondern einfach ehrlich kann sagen, hey, nicht einfach so, ich habe Scheiße gefunden, sondern hey, schau da, ich glaube, es hat nicht so funktioniert wegen dem. Und das ist auch einer und da sind andere auch sehr gute Feedbackgeber. Darum ist abstrahieren im Privaten, im Umfeld, weil die Mami findet natürlich alles toll, was ich mache. Und es ist toll, ihren Rückhalt haben. Und sie ist eine super Person. Aber wenn sie es jetzt gut gefunden, weiß ich noch nie, ob es gut gewesen ist.
Es muss schon ein bisschen inhaltliches Feedback dann auch kommen.
Ja, und eben, ich habe einfach das Gefühl, die sind befangen. Oder? Mhm. Und im Privaten ist es noch schwieriger, das Feedback zu bekommen, das nicht befangen ist.
Mhm.
Das ist dort das Problem. Dort brauchst du vielleicht, dann sind es eher Freunde, ehrliche Freunde, so,
ja.
als Familie. Familie ist lieb und toll und Rückhalt, aber nicht so kritisch.
Aber gibt es manchmal Situationen, wo du findest, jetzt würde ich alles anschmeißen? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich irgendetwas Handwerkliches muss machen und irgendwie versuche, irgendeinen Kasten zusammenzubauen oder so und es funktioniert irgendetwas nicht oder irgendetwas passt nicht.
Absolut.
Das ist so Zeug, wo mich dann, ich bin sonst einer, mich regt fast nicht auf, aber dort würde ich wirklich dann...
Ah nein, also meine Zündschnur ist auch sehr viel kürzer geworden über die Jahre, was so alles betrifft.
Was alles betrifft, ja.
Ich bin so, ich glaube irgendwie, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Meditation in meinem Leben, aber ich habe Geduld nicht dafür. aber ja, das habe ich absolut auch bei Handwerklichen zum Teil. Es ist jetzt vor einem Jahr gezögert. Eine Lampe aufhängen ist natürlich ein Klassiker, gell?
Ja,
ich finde das Schlimmste.
Vor allem, wenn so du dann noch so lange musst du die Arme oben haben und musst irgendetwas das machen, was nicht geht. Und dann.
Und es kommen so viele Gedanken gleichzeitig, wo einem dann probieren, fertig machen. Erstens, leg jetzt den Bürogummi, du kannst jetzt das selber nicht. Zweitens, sagst du, gehst ins Gym, aber kannst die Arme nicht oben behalten. Weißt du, findest immer einen Engel, um das selber fertig
voll,
machen.
Voll.
Darum, die Frustmomente gibt es auch.
Und du denkst auch immer, so schwierig kann es doch gar nicht sein, das musst du doch jetzt schaffen, ja. oder?
Was ich aber fast noch schlimmer finde, ist, ich habe immer von mir so das Gefühl gehabt, ich bin technisch einigermaßen gut drauf. Ich habe jetzt keine Informatikausbildung, aber ich bin immer schon recht interessiert an allem Technischen. Ich bin auch der Bub gesehen, der Eltern den Router eingerichtet hat. Wir sind, glaube ich, so die Generation, oder? Wo recht viel an der Computer geschrieben haben und Eltern haben wirklich Bescheid gewusst. Und dann frustriert es mich, wenn ich dort etwas nicht schaffe oder nicht rauskomme, weil ich finde, das müsste ich ja können, wenn genau. dann ich.
Ja.
Und wenn, ich glaube, wenn der erste Moment dann kommt, wenn, also ich habe noch keine Kinder oder so, aber du hast ja, wenn der Moment mal kommt, wenn die Kinder das erste Mal am Computer etwas erklären müssen, ich glaube, das wird so der Defeat sein. Und so Sachen frustrieren mich mega. Ich habe zum Beispiel mal ich glaube etwa 5 bis 10 Jahre ich habe auf Facebook früher mal so eine Künstlerpage gemacht, neben meinem Privatprofil, wo man kann liken halt, weil ich gefunden habe, dann poste ich dann all meine Kunst und all meine Auftrittssachen und dann habe ich es jahrelang vernachlässigt und nie etwas gepostet. Aber das hat immer existiert parallel. Und irgendwann habe ich halt Instagram gehabt und poste jetzt mehr dort, weil ich finde, da lebt es halt mehr und Facebook ist ein komischer Ort geworden. aber ich habe gefunden, ich will mir die Konten verknüpfen, dass wenn ich Reels poste, dass es auf beidem teilt.
Genau.
Und ich habe jahrelang nicht geschafft, das richtig zu verknüpfen, dass wenn ich es auf meinem Insta-Profil teile, dass es dann wirklich auf meinem Künstlerprofil teilt wird und nicht auf dem Privat.
Ich schaffe es auch nicht.
Immer auf dem Privat. Ich kann das zeigen, ich habe es rausgefunden.
Okay.
Ich habe es nach Jahren rausgefunden. Und das ist so eine große Frust, dass ich Facebook jahrelang nicht mehr angelangt habe aus dieser Wut raus. Also das, so Sachen, da kann ich dann schon sehr hässlich werden.
Mir hat eben irgendjemand, ich glaube letztes Jahr oder so, wo ich dann auch gestartet habe mit Facebook, gesagt, hey, da kommt wieder, da musst du machen und so, keine Ahnung.
Ja, das ist halt vielleicht auch die Kaufkraft dort. Also, weißt du,
ja,
gut, auf Instagram mittlerweile auch und auf TikTok vielleicht schleichend, aber es ist wie so 14-jährige Follower, wenn du 30.000 von denen hast, ist vielleicht cool im Moment. Die kaufen jetzt aber noch kein TikTok am Samstag.
Ja.
Aber vielleicht in 5 Jahren.
Ja.
Ja.
Aber es ist wirklich bei mir auch so, dass es verknüpft ist mit dem falschen Profil. Also sozusagen mit meinem privaten.
Hey, ich habe es herausgefunden, ich finde es so schlecht gelöst. Also okay. ich habe ja in meinem, sagen wir mal, Anführungszeichen, richtigen Job vorher auch viel mit Webseiten zu tun gehabt, mit Applikationen und sonst wie. Und dann regt es mich auch noch viel eher auf, wenn so eine Milliarden, fast schon Trillionen Firma wie halt jetzt Meta oder Facebook einfach so amateurhafte Userführung hat, dass du einfach einen Abschluss brauchst, um die Sachen zu finden. Und es ist auch nicht logisch. Mhm. Es ist auch nicht logisch versteckt. Mhm. Also es ist irgendwie so, die haben drei verschiedene Arten von Einstellungen in einer App. Weißt du, so, du musst wirklich wissen, wo.
Ja, ja.
Nervt mich richtig.
Ja.
Aber ich kann das gerne zeigen.
Ist gut,
wenn ich es noch weiss.
Der Podcast heißt, so können wir reden. Ich habe gesagt, wenn du willst, kannst du irgendeine steile These oder so mitbringen.
Mhm.
Hast du irgendeinen Hot Take oder irgendeine unabpasste, bist du überhaupt einer, der ab und zu einen raushaut oder so ein bisschen provoziert oder so?
Hey,
so im Umfeld, im Privaten?
Ja, im Privaten sicher mehr als auf der Bühne. Aber hey, so steile Thesen eigentlich gar nicht. Also was ich mitgebracht habe, da haben wir eigentlich schon viel drüber geredet, ist wirklich so, eigentlich schon das Vorhaben, das wir hatten mit dem Mentalen.
Mhm.
Und ich weiß, wie viel man über das redet. Es ist natürlich sehr thematisch sehr, sehr auftrittslastig, aber ich glaube, man kann sich auch auf andere Berufe übertragen. Aber das Ganze, eben, wenn du den Abfall nach einer Euphorie, so können wir über das reden. So, das ist so ein bisschen meine Überlegung, oder das, was ich vielleicht mitgenommen habe. Weil das ist schon auch nochmal etwas, was ich nochmal stärker kennengelernt habe jetzt in der Selbstständigkeit. Weil, wenn ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich nehme an, beim Bürojob gehst du nicht um 5 Uhr heim und kriegst so einen grossen Applaus und Standing Ovation.
Das ist wirklich selten.
Aber, ich weiß nicht, was dir geht, aber wenn du bist sicher ein sehr guter Mitarbeiter, aber wenn du mal etwas nicht so gut gemacht hast,
dann hörst du es natürlich.
Hörst du es, aber was macht es mit dir, wenn die Chefin schlechtes Feedback gibt? Nervt sie vielleicht ein bisschen, frustet sie vielleicht ein bisschen, aber ist nicht so wie der mit Tränen in den Augen vom Open Mic High fahrst.
Ja, nein, das gibt es wirklich selten.
Also höhere, hoch, tiefere, tief.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe auch mit Leuten geredet, die dann sagen, mit der Zeit nimmt es ein bisschen ab, dass die Höchst weniger hoch sind und die Tiefs weniger tief quasi, dass sich das wie ein bisschen ausbalanciert und dass sie auch froh sind, dass das passiert. Denkst du, das passiert bei uns vielleicht auch noch?
Ich hoffe es. Und es ist immer, und vielleicht ist das wir können reden, wenn man darauf schaut, auch eben jetzt, wenn man das betreibt auf Jobs, wo vielleicht mehr Leute alltäglich so haben. Wie gehst du im Alltag mit dem um, mit Frust? Weil ich habe so das Gefühl, wenn dir etwas mitnimmt, wenn es nicht gut gelaufen ist, oder wenn dir etwas euphorisiert, wenn es gut gelaufen ist, dann bist du mit Herzblut dabei.
Mhm.
Und bei mir ist es auch im Job so, also im Bürojob auch so gesehen, wenn du zu fest mit Herzblut dabei gewesen bist, ist es meistens abgestraft worden.
Ah, ja.
Obwohl man eigentlich auf dem Blatt würde sagen, dass das etwas Gutes wäre. Aber meistens, wenn etwas nicht gut gewesen ist und ich gefunden habe, das müssen wir anders machen und sehr fest darauf beharrt habe, weil ich sehr überzeugt bin, man muss es anders machen. Und mir das vielleicht habe ich mir dann auch so geäußert, aber dann haben wir gesagt, ja, das musst du nicht so an die Arne holen oder musst du nicht so ernst nehmen. Dann finde ich so, ja, ich kann schon auch nicht mehr rebellieren oder nicht mehr protestieren, wenn ich etwas finde, wir verschwenden Geld oder wir machen Sachen falsch oder die Managemententscheidung ist jetzt blöd.
Aber dann ist es einfach komplett
ohne Leidenschaft. Aber dann ist es mir einfach egal und dann ist es ohne Leidenschaft. Und das ist mir sehr oft so passiert, dass einfach gesagt wurde, ja komm, ist ja nur, weißt du, da ist nicht so an die Ahnung lassen. Und dann gleichzeitig wird aber verlangt, dass die Job deine Family ist und dass du so, wir sind doch alle eins und so. Ja. Und das ist wie so, das ist komisch, oder?
Ja, also mir sind vor zwei Sachen in den Sinn gekommen, ich weiß nicht, ob ich es nachher noch zusammenbringe, aber das eine ist, vom Höch zum Tief ist so, ich komme so high, oder? Du bist so völlig euphorisiert, je nachdem, brauchst du auch noch ein Zeitchen, bis du dann kannst pennen und so, weil Adrenalin und so, und dann kommt nämlich so eine ganz komische, du wirst immer müder und das Adrenalin nimmt irgendwie ab und dann gibt es so eine ganz komische Mischung dann von Emotionen irgendwie noch und nachher bist du einfach wieder im Alltag mit den Kids am nächsten Morgen, musst du wieder früh aufstehen und dann das holt dich dann schon sehr schnell wieder zurück in die Realität.
Das habe ich vor Väter oder Mütter, die Kunst machen, oft noch gehört. Das ist, glaube ich, das, was einem noch zurückholt.
Ja, voll.
Wenn du die hast, weil die zwingen dich, also Kinder zwingen einem ja zum Alltag,
ja.
So viel ich weiß.
Ja.
Was ja auch recht gut kann sein, dass du gar nicht ins Loch kannst gehen, weil du keine Zeit und, ja. Und das ist, glaube ich, das, was mir. The lack of children ist das, was mir vielleicht noch
oder dazu noch fehlt,
weil ich dort das Loch tatsächlich oft trifft nach dem Auftritt.
Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist manchmal dafür auch umso härter. Weißt du, weil daheim niemand applaudiert. Weißt du, es interessiert sich so niemand, also jetzt übertrieben gesagt, wie es dir jetzt genau gelaufen ist oder so. Ja. Und das Kind sagt vielleicht, wieso bist du nicht da gewesen, wo ich ins Bett...
Also weißt du, jetzt so... Ja, verstanden. Also, das bringt natürlich ganz andere Schwierigkeiten mit sich.
Dafür hast du natürlich in gewissen Momenten, merkst du auch wieder, wenn du das Kind anschaust, dass andere Sachen auch sehr, sehr wichtig sind. Oder respektive, dass dein eigenes Befinden auf oder nach der Bühne dann vielleicht gar nicht so relevant ist.
Ja.
Also weißt du, was ich meine?
Sehe ich, dass das relativiert wird, ja.
Ja. Und das andere, was mir vorne in den Sinn gekommen ist, dass ich einfach sehr schlecht kann, im ersten Moment mit Kritik umgehen. Beim also Schaffen. Wenn jetzt gerade beim Arbeiten jemand zuerst etwas kritisiert, dann bin ich immer wie so ein bisschen, fühle mich irgendwie abgelehnt oder halt wirklich so. Und dann brauche ich einen Moment, um das schnell können überlegen und so. Und dann in einem zweiten Schritt finde ich es dann easy und tue gerne auch etwas dann anders machen oder so. Weil ich auch amix immer finde, ich will es ja so machen, dass es irgendwie gut ist und so. Und bin ich auch offen. Aber so im ersten Moment bin ich absolut unempfänglich eigentlich so für Kritik.
Verstanden. Aber das ist ja wie auch so ein bisschen der Punkt mit der Leidenschaft. Oder? Ich habe das Gefühl, wenn du es persönlich nimmst, dann hast du ja zumindest irgendwie ein bisschen mit Herzblut gemacht. Oder hast du das Gefühl, du hast recht gehabt. Oder du bist investiert gewesen. Wenn du es gar nicht persönlich nimmst, wenn du Kritik kriegst, dann war es ja ein bisschen egal, gewesen, was du schon gemacht hast. Also, ist so meine These.
Ja.
Klar gibt es dann auch ein Übertrieben, oder?
Aber wie ist es bei dir? Weißt du, gerade im ersten Moment?
Bei Kritik? Nicht gut. Nein, ich bin nicht so gut mit Kritik. Ich nehme es immer zu persönlich.
Eben, gell?
Ich bin auf jeden Fall sicher zu leidenschaftlich beim Arbeiten.
Ja.
Auch. Oder hat zu fest mich betüpft gefühlt, wenn etwas. Weil ich vielleicht auch stur war und gefunden habe, dass man so sein oder muss so sein. Aber. Darum kann ich auch nicht super gut mit Kritik umgehen, aber auch dort hat ein bisschen eine Relativierung stattgefunden. Ich glaube, Alter ist auch etwas. Wenn es dein erster Job ist und du kriegst schlechtes Feedback vom Chef, dann nimmst du es irgendwie viel persönlicher. Und wenn es schon dein dritter Job ist, nicht mehr so. Und ich weiß nicht, wo es mir anführt oder was ich jetzt noch für einen Job muss oder wird haben, zum über Wasser bleiben oder ob die Kunst irgendwann vorbei ist und dann ist der Bürojob wieder da. Das weiß ich alles noch nicht. Aber ich weiß, dass jetzt zum Beispiel nachdem passiert ist in der letzten Firma, ich sicher viel abbrühter wieder in einem Bürojob will hocken, weil einfach so, wenn das zum Beispiel mal passiert, wenn mal so durch eine Massenkündigung oder vor allem einfach ein Tod von einer Firma eigentlich durchgehst, wirst du sicher abbrüten, weil du dann einfach wie denkst, im neuen Job hockst und dann tun sie wieder so, und dann denkst du dir so, ja komm, also wenn das jeder Job kann vorbeigehen und dann geht es halt wieder rein, im besten Fall.
Ist es für dich eigentlich weniger schlimm gewesen, die Entlassung, weil es quasi sozusagen alle gewesen sind? Also nimmst du es dann wie weniger persönlich, oder?
Absolut. Das habe ich ins Programm dann aufgenommen. Also ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen mit dem Office-Ding. Es ist wie ein Stein vom Anstoß gewesen, oder? Ich habe nicht dann erst angefangen Material zu sammeln, ich habe ja vorher schon Material gehabt. Aber es hat mir einen Anlass gegeben, ein Rahmenthema zu machen. Und also auch auf Office Rahmenthema gemacht und darum tue ich die Kündigung dort drin ansprechen. Und man hat das auch thematisiert und vergleiche es ein bisschen mit Schluss machen in einer Beziehung. Oder? Und eine Massenkündigung ist ein bisschen, wie wenn das Unternehmen sagt, hey, es liegt an mir. Und es stimmt aber dann auch. Wenn in einer Beziehung das jemand sagt, dann glaubst du ja immer nicht so, weil es ist so, okay, das sei jetzt einfach als Ausrede. Aber in einer Massenkündigung ist halt sehr, sehr klar, dass es am Gegenüber liegt und nicht an dir. Und darum ist es einfacher. Ja, ich bin noch nie anders gekündigt worden. Darum kann man nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie es anderen ist. Aber ich glaube, es ist sicher viel einfacher, weil das ist Misswirtschaft von einer Millionen-Milliarden-Firma. So. Und eine Beratung von einer etwa gleich viel kostende Agentur, wo zu dieser Entscheidung geführt hat. Und das bin ich. Wir haben nicht alles falsch gemacht. Wir haben sogar, bevor das passiert ist, ein Jahr vorher hat es eine Strategieumstellung gehabt. Und wir sind wirklich ein paar Wochen, bevor das announced worden ist, sind wir noch hochgelobt worden, für wie gut wir die neue Strategie am Verfolgen sind. Also wir haben nichts falsch gemacht, oder? Darum nimmst du es viel weniger persönlich. Und ich bin natürlich auch ein bisschen entspannt gewesen. Und da vielleicht nochmal einfach die Parallele zur Beziehung zu machen. Ich habe das Gefühl, ich bin schon länger nicht zufrieden gewesen in dem, was ich mache. Das ist aber an mir. Ich habe es nicht geändert. Aber es ist dann ein bisschen, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass es dir so gegangen ist, aber falls du jemals in einer Beziehung gewesen bist, wo nicht so gut war oder ein bisschen toxisch war und das Gegenüber hat den Schluss gemacht, nicht du, weil du dich nicht getraut hast, aber das Gegenüber, bist im ersten Moment gekränkt und nach einer gewissen Zeit setzt aber so eine Erleichterung ein, weil du merkst, was jetzt gerade von der Schulter geht. Und das ist mir so der Fall gewesen. Aber das ist eine sehr privilegierte Situation. Ich habe ja fast ein bisschen befreit plus einen Anstoß, endlich mal mich aufzukriegen und das in Angriff zu nehmen, was ich schon lange habe wollen, und zwar solo. Aber was ich an dieser Stelle auch muss und würde sagen, es trifft natürlich ganz viele andere Leute, die wo nicht auf so einem Pfad gewesen sind, wo Jahrzehnte in dieser Firma gewesen sind. Wir haben Leute gehabt, die haben ihre Lehre in dieser Firma gemacht, im Verkauf, und haben sich hochgeschafft bis ins Management und dann tschüss.
Krass, ja.
Von einem Verwaltungsrat, wo seit was, ein, zwei Jahren oder so im Amt war. Also weißt du, es ist so, so Leute, also es ist sehr emotional gewesen, so Leute trifft es viel mehr und so Leute haben ein viel anderes Schicksal als ich. Und darum würde ich nicht nur, dass irgendwie lustig reden, dass eine Kündigung ist, eine tolle Befreiung, sondern nur für mich in dem Moment.
Ja, absolut, ja. Hat eigentlich deine Freundin den Job noch? Sie ist doch auch bei einer Tochterfirma, die so ein bisschen gefördert ist, oder?
Das ist tatsächlich so. Also ohne jetzt zu viel ins Detail gehen wegen ihrer. Aber doch. Ja. Der ist noch rum. Aber es ist mehr so.
Aber du siehst ja, glaube ich, ein paar Red Flags, oder?
Ja.
Ein paar Déjà-vus.
Ich habe allgemein Déjà-vus. Ein Kollege von mir, wo in einer anderen Firma geschafft hat, wo es getroffen hat damals. Da ist jetzt wieder ein Job am Argo im Kosmos von Migros. Und wir haben aber beide schon gewitzelt. Mal schauen, wer die Probezeit übersteht, auch oder die Firma. Weißt du, ein bisschen so. Man wird schon zynisch, was das Ganze betrifft. Und es ist mega schwierig. Ich bin immer ein Migros-Kind gewesen schon. Und ich glaube, wir sind es alle immer noch mehr. Voll. Und es ist schon eine Identifikation. Aber es ist so schwierig, wenn sie einem so viele Gründe geben, um es unsympathisch zu finden, ist es wirklich schwierig. Weil es ist eine Identität irgendwo durch. Und sie haben nicht alle alles falsch gemacht. Und so.
Aber gell, man wird wahrscheinlich auch zynisch bezüglich dieser Strategiewechsel, oder? Dass man zuerst findet, man will möglichst viel haben, und irgendwann schon. Später, man will alles wieder verkaufen irgendwann geht es wieder in die andere Richtung, oder?
Also persönlich, es ist... kennst du den Effekt, zum Ausholen einen Vergleich machen, kennst du den Effekt, wenn du erwachsen wirst und merkst, deine Eltern sind ja gar nicht unfehlbar. Du denkst, Papi ist immer der Superheld und irgendwann passiert etwas Tragisches. Und du
siehst, er kann gar nicht so gut Englisch, wie du immer gemeint
hast. Oder er kann das nicht reparieren, oder was ich auch gefunden habe, er hat ja auch Emotionen. Yeah. Oder wenn ich meinen Vater das erste Mal brüllen gesehen habe, wegen wirklich etwas Schlimmem, habe ich gemerkt, es sind nicht alle unfehlbar und sterblich. Und ich glaube, das Gleiche habe ich jetzt so ein bisschen mit Firmen. Das ist immer so eine Respekt vor so Top-CEOs, denkst, die verdienen ja so viel, die haben so eine krasse Karriere müssen machen, die haben doch sicher so die Weisheit mit Löffel gefressen, die machen sicher keine Fehler. Und jetzt, wenn du älter wirst, merkst du, der gleiche Effekt wie mit den Eltern, merkst du so, was machen die eigentlich? Die haben ja überhaupt keine Ahnung. Jesus Gott. Und dadurch finde ich, was du sagst. Also, wie ein Kraken alles aufkauft, jahrzehntelang, und uns, und das ist dann wirklich auch die Ohrfeige gewesen, es hat jetzt einige Kommunikationen gegeben, bis dann die Kündigung durch war, der hast mal gesagt, hat die Firma geht, und dann ist plötzlich mal, alle paar Wochen hast du mal irgendeinen Termin gehabt im Kalender, wo gewisse, so Firma wie die Kommunikation, das ist nie etwas Gutes, und irgendwann ist das einfach so ein bisschen Routine gewesen, die Firma nimmt es jetzt an, okay, cool, und immer wenn so Kommunikationen gekommen sind, hast du das wieder gedacht? Dann ist ein Schlag ins Gesicht gewesen, wenn sie gesagt hat, wir wollen zurück, und das sage ich jetzt auch immer in der Kommunikation, wir wollen zurück zum Kerngeschäft, zurück zum Migros, zurück zum Detailhandel, weil das ist das, wo der Migros-Geist ist. Ja. Das, und das ist das, was mich am allermeisten aufregt. Das ist das, was der Duttweiler
genau, hat. Genau, das ist das Totschlagargument wahrscheinlich.
How dare you, die Galionsfigur, yeah. Wo ja wirklich einfach eine Love, die Person ist eine Love-Brand in der Schweiz, vorne anheben. Mhm. Als Winkelried vor der unfreiwillig vorne anheben,
zum so in Sperr reindrücken,
zum alles andere rechtfertigen. Er hat das Welle. Er hat mal sicher nicht Welle, dass ihr mit den Mitarbeitern so umgeht. Er hat sicher nicht Welle, dass ihr jahrzehntelang alles aufkaufen, was nur geht, nur um dann nachher die Erkenntnis haben, dass das ja alles zu viel ist.
Ja.
Also, denn dort finde ich einfach immer so, ich bin so fest für eine ehrlichere Unternehmenskommunikation, weil weder Mitarbeiter noch Konsumenten sind dumm.
Ja.
Und du fühlst dich als dumm verkauft in einem Moment, wo dir so eine romantische Geschichte gesagt wird, von wegen, wir wollen zurück zum Herz von der Migros. Nein, ihr wollt wirtschaftlich sein.
Absolut,
wir haben Tochterfirmen gehabt, die nicht funktioniert haben, wo auch im Wandel von der Zeit stehen, wo im Zeiten von Online-Geschäft und von Corona irgendwann stationär nicht mehr funktioniert haben. Ich sehe das wirtschaftlich zum Teil auch in die Entscheid. Aber dann sagen doch, die Entscheid sind wirtschaftlich gesehen und nicht so romantisch. Das ist, wir fahren wieder zurück, was der Duttweiler hat.
Ja, es wäre fast besser, sie würden Alkohol verkaufen und dafür alles andere besser machen, oder?
Ja, das Problem ist, wenn sie auch einen Alkohol verkaufen, dann kicken sie den, da bin ich mir sehr sicher.
Mhm.
Das ist auch wieder ein, oder?
Aha, okay, ja.
Weil das ist ja auch eher so, das ist auch mit der Alkoholabstimmung, die es gegeben hat, damals so, ja, das ist halt nicht Herz von der Mikro. Ja, dann verkaufen sie es halt durch den. Also es ist wie so, dann ist halt einfach ein anderer Name drauf. Aber es ist ja immer noch das gleiche Haus. Das ist das, was die Leute nicht so ganz gesehen. Aber die Romantisierung von deinen Entscheidungen und einfach jahrzehntelang, aber in jedem Markt wollen mitspielen.
Ja.
Zum Teil alle Konkurrenten oder halt Brands aufkaufen, um sie zu besitzen.
Mhm.
Und nachher merken, der willst du nicht.
Die
und
drum, Gier schon fast ein bisschen.
Gier oder? Und jetzt eine Treue. Oder? Und dann aber nicht anstehen und sagen, wir sind gierig, sondern anstehen und sagen, wir wollen zurück zur Philosophie von Amigo. das ist super schwach.
Ja.
Und das lässt sehr viele sich für dumm verkauft fühlen.
Ja.
Und dann sagen doch lieber, ihr habt Hungrige gekauft und man sollte einfach nie Hungrige kaufen.
Genau, das stimmt. Das wäre noch gut. Ja, die Fehlerkultur ist wahrscheinlich auch nicht so mega ausprägt, oder? Um dann auch mal anzustehen und zu sagen, wir haben es dort mal falsch gemacht oder so.
Und ich habe das Gefühl, in der Kommunikation, eben als einer, der halt selber im Kommunikationsbereich geschafft hat und das so ein bisschen, also das als Ausbildungshintergrund hat, ich habe immer so das Gefühl, das ist ein bisschen wie so ein Textbuch 90er Jahre CAS. Also weißt du, hast gemerkt, da ist jemand von einem Kürzel gekommen, wo jemand gesagt hat, du musst immer eine gute Geschichte erzählen.
Ja, genau.
Und jetzt macht er das. Jetzt macht er das, weil er das im Kürzel gelernt hat. Aber wir sind in einem heutigen Zeitalter, wo du Informationen überall jederzeit verfügbar hast. Leute sind gebildeter, informierter und neugieriger als früher. Du kannst nicht einfach nur eine gute Geschichte erzählen. Mhm. Dann lieber ehrlich sein und halt unangenehm, aber ehrlich.
Ja.
Und sagen, hey, das, wir müssen schwarze Zahlen schreiben oder wir müssen halt die Managerlöhne, wo wir uns 10% aufgesetzt haben, das Jahr müssen wir halt auch irgendwie decken. Wir verkaufen die Brands, anstatt zu sagen, der tut weh.
Ja. Der wird sich sicher auch schon ein paar Mal im Grab umgedreht haben wahrscheinlich.
Ja.
Ja, nur. Zuvor ist mir noch in den Sinn gekommen, du hast ja das Phänomen erklärt, oder, dass man irgendwann merkt, dass die Eltern gar nicht so unfehlbar sind.
Mhm.
Und bei mir war es wirklich einmal so, ich habe immer gemeint, sie können wahnsinnig gut Englisch. Und wenn wir Musik gehört haben, die verstehen die Texte mega gut.
Ja.
Und dann im Auto haben wir mal Dire Straits gehört und dann kommt irgendwie der Song, weiß nicht, ob du den kennst, was irgendwie heisst, Money for Nothing, Chicks for Free und so.
Mhm.
Was so ein bisschen ironisiert ums Rockstar-Leben geht und so. Und dann sagt mir war wirklich so, hey, ist schon noch cool, glaubst du, als Rockstar, da kommst du gratis Bulle über. Chicks for free.
Unironisch.
Ja, und dann überleist du so, wie sollst du jetzt darauf reagieren, dass er sich jetzt quasi, ach, dass so du ihn nicht exposed ist, oder?
So lustig.
Ja, stimmt, ich glaube, die haben recht gern heiße Schenkel oder so.
Ist es im Prinzip. Okay, das ist sehr funny.
Ja.
Das ist sehr funny. Ja, du merkst schon, vor allem, ich glaube, zu realisieren, dass halt unsere Eltern auch nicht die gleiche Schulbildung haben im Bereich Englisch.
Stimmt.
Ja, Englisch war halt nicht so ein Thema früher. Ja. Und es ist auch jetzt ein größeres Thema, als es bei uns war.
Absolut.
Du lernst es früher noch als Französisch in den meisten Kantonen.
Ja.
Und bei uns ist das noch umgekehrt.
Mhm.
Und, Und das ist schon eine lustige Erkenntnis. Es ist so frustrierend, weil heutzutage ist ja so viel auf Englisch.
Yeah.
Also weißt du, ich weiß, man schickt sich ja so viel Reels um oder Memes oder sonst wie. Und ich schicke die, ohne wie zu überlegen, einfach immer so um und auch im familiären Umfeld. Und
das halt,
dass meine Eltern das jetzt zum Teil auch gar nicht verstehen. Oder ja, muss das halt noch irgendwie erklären. Die Selbstverständlichkeit vom Englisch ist natürlich überhaupt nicht, ist nur für uns eine Selbstverständlichkeit. Oder?
Dort ist meine zürichdeutsche Großmutter eine Legende, weil sie ist auf der ganzen Welt herumgereist und ist immer mit Zürichdeutsch durchgekommen. Sie hat immer die Sachen so auf Zürichdeutsch erklärt, dass die anderen das verstanden haben. Was ein
Zürichdeutsch-Mindset nicht hilft. weil Zürich ja jetzt schon das Gefühl hat, wir sind das Zentrum der Welt und wenn dann überall noch funktionierst mit Zürichdeutsch, das ist...
Und weißt du, sie hat dann einfach, wenn sie es nicht verstanden haben, dann hat sie es einfach lauter gesagt, oder? Sie hat es wie nochmal gesagt, ein bisschen lauter. Und ich weiss nicht, ob von dort sogar der Ausdruck kommt, erläutern. Ich könnte mir das noch vorstellen.
Sehr gut.
Wirklich, weisst du, auch in Regionen, wo sie nicht einmal Englisch reden, wo du nur mal Spanisch reden.
Ja.
Aber sie knallhart einfach.
Einfach mit Ausdruck. Einfach mit Ausdruck.
Wenn mit sie Händen und Füßen halt,
wenn sie, wenn sie schreiten, ist sie hässig. Wenn sie lächelt, ist sie happy. Das hilft meistens in der Kommunikation schon. Du musst gar nicht so viele Wörter haben dazwischen.
Ja. Ich hoffe, die Leute hören immer noch jetzt zu, wo wir auch noch Werbung machen natürlich, dass du ja schon bald wieder auf Schaffhausen kommst, eben mit dem Programm Out of Office.
Genau.
Weißt du das Datum?
Yes. Es ist im 5. Mai.
Ja,
5.5.
ist eigentlich ein super Datum. Ich habe es natürlich gewusst, aber ich habe gedacht,
ich teste dich jetzt noch kurz. Ich werde dort sein. Ja.
Sehr gut, da freuen wir uns drauf und hoffen natürlich, dass auch sehr viele andere Leute kommen.
Mhm.
Würdest du noch ein bisschen etwas sagen zum Programm? Wir haben schon ein bisschen angetönt. Verarbeitest eigentlich, kann man das so sagen? Ist es ein Stück weit Verarbeitung?
Es ist auf jeden Fall ein Stück weit Verarbeitung. Ich habe sicher das Büroding, das Out of Office werden, drin verarbeitet. Ich habe aber auch sehr viel reingenommen, allgemein aus dem Büroalltag und auch allgemein aus dem Lebensalltag heutzutage. Trendthemen wie Achtsamkeit und Themen wie ältere sein tatsächlich und all so Sachen noch drin, weil ich mir bewusst war, es interessiert jetzt auch niemand, wenn ich komme und ich erzähle nur meine Geschichte. Das ist ja sehr ich-bezogen. So. Sondern ich will etwas erzählen, wo die Leute sich drin können sehen können.
Ja.
So. Und so etwas kommt sicher alles auch vor. Es kommt alles um den Arbeitsalltag. Also wenn du je einen Job gehabt hast oder einen hast oder einen wirst haben, betrifft es dich so oder so. Also ich glaube, es ist für alle etwas dabei. Das habe ich extra so ein bisschen breit probiert zu schreiben. Darum lohnt es sich hoffentlich für alle vorbeizukommen. Ich würde mich sehr freuen am 5.5. hier in Schaffhausen. Ich habe, was mir jetzt gerade noch in den Sinn gekommen ist beim Reden, das tollste Feedback bekommen auf meine Show bislang, vor einer Zeit auf LinkedIn, tatsächlich, out of all places. Und zwar hat mir eine Person geschrieben, die an einer Show war, von der ersten 2, 3, hat sie mir im Herbst geschrieben, also, sie hat es mega inspirierend gefunden, sie hat es mega cool gefunden. Und sie hat Konsequenzen für sich getroffen und ihren Marketingjob gekündigt. Und ich bin so happy gewesen, eine Person so bewegt zu haben. Nicht, weil ich will, dass Leute ihre Jobs verlieren, sondern weil die Person vielleicht gemerkt hat, sie ist in einer toxischen Beziehung und die beendet hat. Und das macht mich so happy.
Ja.
Das ist eins vom Schönsten, was ich bislang gekriegt habe.
Okay, also falls ihr eure Jobs behalten, kommt nicht am 5. Mai.
Es sind aber auch, an der Vorstellung im Dezember ist eine Firma gekommen als Grüppli, also ist ihr Weihnachtsessen, glaube ich, gewesen. Die sind nach dem Weihnachtsessen an meine Show gekommen, was mich auch mega gefreut hat, haben mit denen geredet. Aber sehr lustig gewesen. Aber jetzt mutig vom Chef, das vorzuschlagen.
Absolut.
Aber an alle Chefs draußen, wenn ihr sicher sind, ihr macht es gut, wenn ihr sicher sind, dann habt eure Leute. Dann müssen wir keine Angst haben.
Mhm.
Ich beende keine Jobbeziehungen, wo gut sind.
Ja, nur die toxischen.
Nur die toxischen. Können wir dann räumen auf an meiner Solo-Show.
Mein liebstes Feedback, gerade direkt nach einer Show, war von einer alten Frau, die gesagt hat, ich glaube, sie machen eine grandiose Karriere, aus ihnen wird wirklich mal etwas. Herr Büsser.
Nein.
Nein, ist ein Joke. Aber ist wirklich mal eine sehr alte, herzige Frau, die sich so weggeschmissen hat auf alle Möglichen. Und die dann nachher noch gekommen ist und gesagt hat, das ist grandios gewesen. Und ich glaube, dass das noch etwas wird.
Das freut doch sehr.
Ja, genau.
Das ist das Schönste.
An der ersten Stelle, danke an meine Mami. Nein. Ja, hey, danke vielmals, dass wir können reden.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Sehr gerne mal wieder. Und eben 5.5. in der Haberhausbühne Schaffhausen.
Genau.
Gönnt euch Tickets Und bis bald.
Bis bald.
Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Bei diesem Podcast können wir reden. Mein Name ist Matthias Hauser. Ihr findet alle Informationen über mich auf www.matthiashauser.net. Ihr könnt mir auch gerne folgen auf Instagram @dieser_matthias_hauser. Und würde mich sehr freuen, wenn ich euch mal würde sehen an einer von meiner Show. Zum Beispiel am 21. März in Interlaken und am 10. September dann in Schaffhausen in der Haberhausbühne oder am 12. November im Aargau in Laufenburg. Tschüss zusammen!